Ja, es geht mit dem Praktischen weiter. Gott praktisch erleben. Ich freue mich, dass der Heilige Geist es so wunderbar geführt hat heute und ich habe damit nicht gerechnet. Aber das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, heißt genauso wieder Gott praktisch erleben. Wie geschieht das? Und ich hoffe, dass wir uns noch ein bisschen gedulden können. Es war ja bis jetzt sehr spannend, denke ich mal, nicht so langweilig, dass einer und der andere vielleicht schon mit dem Schlaf kämpft. Ich hoffe nicht. Ich versuche euch auch ein bisschen auf Trab zu halten. Und die Kinder müssen ja auch ihre Zeit haben, wo sie ihre Probe haben. Von daher ist das jetzt mein Joker, dass ich meine Predigt auch ein bisschen länger halten kann. So, gut. Sehr gut, danke. Da bin ich ja froh, da brauche ich mich nicht selber eilen. Gott praktisch erleben. Wie geschieht das? Wir lesen uns den Abschnitt, der uns sehr bekannt ist, und zwar aus der ersten Könige, Kapitel 17, die ersten 16 Verse. Ist ein längerer Abschnitt, aber der hat es in sich. Und Elia, der Tischbieter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und das Wort des Herrn erging an ihm folgendermaßen: Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich von Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da erging das Wort des Herrn an ihm folgendermaßen: Mache dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Schattor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte, und er rief ihr zu und sprach: Hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir doch auch ein bisschen Brot mit. Sie aber sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur ein Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mach es, wie du gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf dem Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie aß samt ihrem Haus viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Ich denke, spätestens jetzt erinnert sich einer und der andere: Moment mal, der hat ja schon mal darüber gepredigt, nicht wahr? Sehr gut, wenn wir uns daran erinnern können, aber nur das war die erste Hälfte. Und wenn ihr euch erinnern könnt, dann habe ich auch gesagt: Und nächstes Mal machen wir Fortsetzung. Richtig. Es war eine dunkle Zeit in Israel damals. Das Volk Israel hat sich nach wie vor wieder mal von Gott abgewandt und sind sehr, sehr tief abgerutscht. Der Ahab, der hat etwas gemacht, was normalerweise bis dahin noch keiner gemacht hat. Die trieben es ja immer schlimmer und immer schlimmer. Sind immer weiter weg von Gott ab. Und dieser Ahab, der holt sich dann eine Frau aus Sidon, eine Baalspriester- und Baalskönigstochter. Und die ist durchdrängt von diesem Götzendienst. Sie kommt in das Land Israel und stachelt auch den Ahab, ihren Mann, dann jetzt an, den König. Und das ist schon eine Geschichte für sich, wenn eine Frau mal die Herrschaft übernimmt und regiert über den Mann und somit auch über das ganze Volk. Und sie führt diesen Baal-Kult ein in das Volk Israel. Und das geht da so tief, dass eine richtige Verfolgung stattfindet, dass sie so weit geht, diese Frau, dass alle Propheten verfolgt werden. Sie werden getötet. Und wenn einer noch über Gott, über den lebendigen Gott etwas sagen möchte, der wird vernichtet. Das geht so weit, dass die Propheten, die noch übrig geblieben waren, die wurden versteckt. Können wir später lesen. Dass die rechte Hand vom König hat dann über 100 Propheten immer wieder versorgt und hat sie im Versteck gehalten. Es war, wie gesagt, eine dunkle Zeit in Israel. Und deshalb ist, so gesagt auf heute Deutsch, Gott der Kragen geplatzt. Und wenn bei Gott das Maß voll wird, das haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, und da kam diese Zeit. Bei Gott war die Zeit erfüllt. Jetzt ist Schluss, jetzt werde ich handeln. Und dann schickte er diesen Elia und er geht und hat keine Furcht. Menschlich gesehen war das eine ganz gefährliche Sache, was Elia da macht. Dem könnten sie sofort den Kopf kürzer machen. Aber er hat keine Angst. Er vertraut Gott und er geht in den Palast des Königs und kündigt dieses Gericht an, was wir eben gelesen haben. Und das wird nicht regnen, so lange, bis ich es sage. Und man kann sich das ganz gut vorstellen, dass der König und seine ganze Bedienstete, seine Garde, die da waren, die haben die nur belächelt. Ja? Wenn sie ihn ernst genommen hätten, hätten sie wirklich mit ihm was getan. Aber die haben ihn laufen lassen. Was der da redet, das ist ja ein reiner Blödsinn. Aber spätestens nach ein paar Monaten, nach einem halben Jahr, wie auch immer, da haben sie es gemerkt, da ist doch was dran. Die Regenzeit ist da und es regnet nicht. Und sie warten weiter und es regnet immer noch nicht. Und es ist längst die Zeit, dass es schon regnen sollte und da ist kein Wölkchen am Himmel. Es regnet nicht, also ist da was dran. Was hat er damals noch gesagt? Es wird nicht regnen, bis ich es sage. Und wir haben letzte Mal gehört und betrachtet, dass der Elia jetzt wurde zum Staatsfeind Nummer 1. Der Interpol wurde eingeschaltet. Eine Suche nach ihm. Er musste jetzt gefunden werden. Warum? Weil er musste das ja sagen. Ich bin mir sicher, dass die mit diesem Baal alles Mögliche versucht hatten. Denn Baal damals war ja eigentlich der Fruchtbarkeitsgott. Das war ja der Regengott, der das Wetter bringen sollte. Zu ihm hat man gebetet, damit rechtzeitig dann eben Regen und Sonne kommt und so weiter. Der war wohl derjenige. Ja, Pustekuchen, jetzt haben sie alles gemacht, jetzt haben sie alles eingesetzt, jetzt haben sie unzählige Opfer gebracht und es regnet nicht, also kann der Baal nichts machen. Ja, was machen wir dann jetzt? Der Elia hat ja gesagt, bis er das sagt. Also muss er was sagen, also müssen wir ihn finden. Also wurde eine Suchaktion gestartet. Und der Ahab, der hat alles Mögliche untersucht. Er heißt nicht nur in seinem Land, sondern auch in den Nachbarländern, die rundum waren. Er hat von ihnen ein Versprechen genommen, dass, und sogar ein Schwur, dass der Elia nicht hier ist und dass sie ihn hier nicht verstecken. Und aus diesem Grund musste Elia weg. Nicht nur aus diesem Grund, dass Gott ihn nicht verstecken konnte. Für Gott war das absolut kein Problem. Aber Elia war nach wie vor ein Mensch wie wir. Und ich habe es letzte Mal auch angekündigt, wie schnell auch so ein Prophet in Verführung kommen kann, in Versuchung kommen kann, wenn der Teufel auf einmal wie ein Engel des Lichts kommt, wie er wie eine Schlange anzischt und ihn versucht zu umstimmen. Und damit das nicht passiert, damit Elia nicht in Versuchung kommt, etwas zu sagen, hat Gott ihn einfach isoliert. Du bleibst jetzt da am Bach, Krit. Das war kein Kurort, wir haben das auch letzte Mal betrachtet. So schön unter der Palme, da liegen ja beim Bach, wunderbar. Nein, der hat kein Bett, der hat nichts, was er da hatte, womit er da vielleicht kein Besteck gehabt und so weiter. Die haben ihm das Fleisch gebracht, die Raben, da hat er gegessen, vom getrunken und hat er irgendwo im Gebüsch geschlafen. Ich weiß es nicht, ob da so ein Leckerbissen war. Jedenfalls, er nimmt das auf sich und wohnt da. Wie lange, wissen wir genau nicht aus der Bibel. Nun, die Die Ausleger meinen, es wäre wohl zwischen dem halben und ein Jahr, dass Elia da an diesem Bach blieb. Nun machen wir heute weiter. Die Zeit, die läuft. Es regnet nicht. Und Vers 7 haben wir gerade gelesen. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. War ja doch klar. Das war ja absehbar. Denn dieser Bach, der kam nicht aus einer Quelle, sondern wenn es regnete in den Bergen, dann floss es runter und dann bilden sich solche Becher und solche Rinseln und so weiter. Ja, der Elia wusste ja das doch. Und natürlich konnte Elia denken, ja, jetzt muss ich aber was unternehmen, das wird ja lange nicht regnen. Wer weiß, wann Gott mir etwas sagen wird, eine Hungersnot und ein Gericht ist angesagt. Aber ich muss ja auch irgendwie was für mich machen, nicht wahr? So, also muss irgendein Damm gemacht, muss ein kleiner See hier gemacht, damit das Wasser hier voll wird, damit ich für alle Zeiten, wenn es dann später nicht mehr regnet und der Bach nicht mehr Wasser liefert, damit ich wenigstens noch etwas habe. Das wäre menschlich gesehen vielleicht richtig, aber Elia macht hier gar nichts. Denn er weiß ganz genau, wenn Gott mich hier geschickt hat, dann wird er mich auch versorgen. Und wenn es hier auch ausgehen wird, dann hat er einen Weg für mich. Da können wir daran lernen, was für ein Vertrauen und was für einen festen Glauben dieser Elia Gott gegenüber hatte. Er guckt sich das Ganze an, ein halbes Jahr vergeht, er merkt, der Bach wird immer kleiner. Das Wasser wird immer weniger. Der Pegel sinkt und sinkt und sinkt, bis irgendwann mal ein kleiner Rinnsal bleibt und vielleicht nur noch Pfützen bleiben und Gott schweigt. Gott redet nicht. Wie würde es uns ergehen, ihr Lieben? Ich weiß nicht, was im Herzen des Elia vorgegangen ist, aber eins steht fest, er lief von dem Punkt nicht weg. Und ich bleibe hier, selbst wenn ich sterbe, bis Gott etwas mir sagt. Was können wir daraus lernen? Wie oft sitzen wir in einer Sackgasse? Wie oft sehen wir kein Licht mehr? Wir denken, wie soll es bloß weitergehen? Und dann unternimmt man was. Und dann kommt man in Panik und dann werden wir mutlos. Und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und Gott sagt, warte, ich bin immer noch da. Ich bin nicht gestorben. Ich werde schon helfen. Aber zu der Zeit, wo ich es am richtigsten sehe, Gott will von uns, dass wir ihm lernen zu vertrauen. Da erging das Wort des Herrn, endlich mal. Herr, ich habe jetzt gerade schon drüber nachgedacht, was werde ich morgen trinken, keine Ahnung und so, habe schon meine Hand vielleicht so in den Sumpf hineingetan, damit noch ein bisschen was dran läuft aus dieser Pfütze und zu trinken. Jetzt kommt der Herr. Das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen. Mache dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt.
Was?
Also die Idee, hier zum Bach Krit zu gehen, war schon verrückt. Aber das?
Wohin?
Nach Zarpat? Erstens ist das ungefähr 160 Kilometer von diesem Bach Krit bis nach Zarpat. Diesen Weg muss man ja erstmal noch machen. Durch die Dürre, durch die Hitze, ohne Proviant, kein Lunchpaket, nichts. Und das zu Fuß, mit dem Auto. Das muss man vorstellen. Da muss er ein paar Tage latschen. Er muss ja irgendwo versorgt werden. Und wir vergessen nicht, Elia ist immer noch der Staatsfeind Nummer 1. Er wird gesucht. Und jeder weiß das im Land, weil alle leiden. Alle wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und den zu verpfeifen ist ja doch kein Problem, sobald er gesehen ist. Und Elia muss auf die Menschen hinzugehen, um etwas Wasser zu bekommen, um zu trinken oder etwas zu essen, um diesen Weg zu machen. Gut, das ist ja vielleicht noch nicht das größte Problem. Irgendwie würde ich das ja schaffen. Aber Zarpat? Herr, habe ich mich da nicht verhört? Das liegt ja doch in Sidon. Und unsere Isabel hier, unsere, was sage ich da? Diese Isabel, die den Ahab geheiratet hat, die kommt ja genau aus Sidon, aus Zarpat, aus diesem Land. Und der König, der, das ist ja ihr Vater. Und die Not ist da genauso groß. Das heißt, du schickst mich ja eigentlich in das Zentrum der Baalsanbeter. Und für einen frommen Jude war das sowieso keine leichte Sache, irgendwo im Ausland zu leben. Denken wir an David, als er fliehen musste von Saul und er kam dann zum Philisterkönig, aus Not natürlich mit seinen ganzen Männern und mit ihren Frauen und so. Und dann sagt er zum König, ich möchte hier nicht in dieser Hauptstadt leben, denn da war so viel Trubel, da war sein Götzendienst überall. Und er wollte seine Leute schützen, sagt er, gib mir doch irgendeine Stadt, irgendein Land auf dem Land, da irgendein Dorf und so weiter. Dann bekam er Ziklag, können wir uns erinnern daran, ja? Das war für einen frommen Jude ganz schlimm, in irgendeinem Land anderen zu wohnen. Meistens floh man nur dahin aus Angst oder sonst noch irgendwie, um sein Leben zu retten. Aber doch nicht einfach so dahin gehen. Herr, Elia könnte hier sagen, gibt es dann gar keine andere Möglichkeit? Wenn schon nicht hier im Israel, wenn du schon hier keine Möglichkeit hast, wenigstens nach Juda, zu unseren Brüdern. Und obendrein wissen wir ja doch, dass 100 Propheten wurden ja irgendwie versteckt. Gab es dann keine Möglichkeit, dass Gott auch Elia hier irgendwie verstecken konnte? Und dann noch zu einer Witwe. Ja, also, Herr, ich bin da irgendwo ein Mann und ich bin kräftig. Ich muss ja doch irgendwie arbeiten, um an Geld zu kommen. Und jetzt schickst du mich zu einer Witwe, die mich versorgt. Da war irgendwie die Ehre eines Mannes, glaube ich, auch nochmal gekratzt da dran. Und wer war eine Witwe damals? Nein, wir brauchen nicht denken, dass eine Witwe damals genauso gut hat, wie es heute eine Witwe hat. Wenn heute eine Witwe da bleibt und der Mann verstorben ist, dann kriegst du jetzt mal Witwenrente. Wir leben in einem Sozialstaat, da wird hier und da Zuschüsse gegeben und hier, du bleibst schon über Wasser, gar kein Problem. Du brauchst hier kein Stückchen Brot irgendwie betteln oder so. Damals war eine Witwe dann null. Und deshalb hat Gott auch ja auch gesagt zum Volk Israel, wenn eine Witwe bleibt, dann musste der Bruder sie heiraten. Warum? Um sie zu versorgen. Denn sie kam nicht alleine zurecht. Es war sehr, sehr schwer. Und jetzt noch in dieser dürren Zeit, wo schickst du mich hin, Herr? Naja, womöglich eine Witwe wenigstens, der ein Vermögen zum verstorbenen Mann hinterlassen wurde oder vom verstorbenen Mann. Ne? Gab ja auch solche, die einen wohlhabenden Mann hatten und so und jetzt ist er verstorben, dann hat ja die Witwe etwas gehabt. Ich hoffe, dass das so eine Witwe war. Also wie gesagt, das sind alles so Gedanken, die durch den Kopf des Elia gehen könnten. Denn es steht ganz klar geschrieben, Elia war genauso ein Mensch wie wir. Mit Anfechtungen, mit Schwächen, mit Problemen. Und er konnte sich alles Mögliche dadurch denken. Konnte dann Gott jetzt wirklich nicht hier auch sogar am Bach Krit eine Quelle aussprudeln lassen? Hat er doch gemacht. Volk Israel, Millionen von Volk da in der Wüste. Da schlägt der Mose an den Felsen und da kommt das Wasser. Genug für alle Menschen, die da waren. Wie ein Elia wäre doch kein Problem für Gott. Und dann lass doch Regen, wenn die Raben da nichts mehr finden und so. Okay, dann lass mir doch ein bisschen Manna vom Himmel fallen lassen. Nein? Nein. Geh nach Zarpat. Und den einzigen Satz, den wir hier lesen, was von Elia kommt. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Er diskutierte nicht mit Gott, wie Mose. Und da schlägt auch nicht in die entgegengesetzte Richtung ein, wie Jona. Elia steht auf und geht. Wie ich schon gesagt habe, der musste durch viele Länder, durch viele Städte gehen, Menschen begegnen. Und die Menschen haben Angst, ihn auch zu beherbergen. Kann man sich auch ganz gut vorstellen. Denken wir nun an den Holocaust, an den Zweiten Weltkrieg, wo die Juden so verfolgt wurden. Menschen, die sie aufgenommen hatten und die irgendwie beherbergt haben oder auf eine Art und Weise geholfen haben. Wenn das rauskam, die wurden auch mit dem Tode bestraft. Und somit haben die Leute einfach Angst gehabt. Aber warum haben sie Angst? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von denjenigen, die übrig geblieben waren, die auch nicht an Baal geglaubt haben, denn Gott sagt ja zu Elia später, 7000 Leute gibt es da noch, die ihr Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Also gab es viele doch noch in Israel, die an Gott glaubten, an den lebendigen Gott und nicht mitmachten mit dem, was die Isabel da aufgestellt hat. Und doch haben diese Menschen scheinbar nicht so geglaubt wie Elia. Ich musste an dieser Stelle, wo ich drüber nachdachte, an Lukas Kapitel 4 denken. Da kommt Jesus nach Nazareth. Wir kennen die Geschichte. Nach Nazareth, in seine Stadt, wo er aufgewachsen ist, geht in den Tempel oder in die Synagoge. Man gibt ihm die Schriftrolle Jesaja und er liest daraus und spricht, das Wort hat sich erfüllt. Er liest die Worte, die von ihm prophezeit wurden. Das Wort hat sich erfüllt. Und was machen die Nazarener? Das waren alles gläubige Menschen. Die glaubten an Gott, an den Jahwe. Und sie glaubten auch, dass der Messias kommen soll. Es war anscheinend alles in Ordnung. Aber nicht an diesen. Der Jesus, der passte ihnen nicht. Was mutet ihr sich? Wir kennen den doch. Da merken wir, sie glaubten nicht an ihn. Und wollten ihn vom Berg runterstoßen. War das hier bei Elia nicht genauso? Sie glaubten zwar an Gott, aber das, was du, Elia, jetzt machst, das verstehen wir nicht. Das ist nicht in Ordnung. Das muss doch irgendwie anders kommen. Sie glaubten nicht daran, dass Elia durch Gott gesandt war. Und deshalb haben sie auch Angst. Deshalb haben sie ihn auch nicht aufgenommen. Zweitens, ist das hier nicht ein Bild dafür, dass Gott auch die Heiden liebt und möchte ihre Errettung, dass er ihn jetzt nach Zarpat schickt? Natürlich war das möglich für Gott, hier eine Möglichkeit in Israel zu finden. Aber auch da waren Menschen, die suchend waren. Denken wir nur an Jona, an die Geschichte. Das assyrische Volk, die Stadt Ninive, das waren Heiden. Und doch kümmert sich Gott um sie. Doch liebt Gott sie und möchte ihre Rettung und schickt den Jona dahin. Denken wir an Biliam. Es war ein Prophet Gottes. Ja, er hat was Falsches getan. Aber er glaubte an den wahren Gott. Und so gab es viele Menschen. Denken wir an die Weisen aus Morgenland, die auf diesen Stern warteten, der da kommen sollte. Es waren gläubige Menschen, es waren Heiden, ja, aber Gott hat sie nach wie vor geliebt. Und jetzt schickt er Elia dahin. Und drittens, ist das hier nicht ein Bild für die Zukunft, da Jesus sich eigentlich selber abwendet irgendwann mal vom Volk Israel und wendet sich an die Heiden. Matthäus 13, können wir es nachlesen, oder seine Jünger, als sie in Judäa gepredigt haben und in Israel, und dann wandten sie sich nach Samaria und gingen bis ans Ende der Welt in der Apostelgeschichte 8 oder Apostelgeschichte 18, wo Paulus ganz klar sagt, so jetzt wende ich mich von den Juden ab und gehe zu den Heiden. Ist das hier schon nicht im Alten Testament ein wunderbares Bild dafür, dass Gott sich für die Heiden öffnet? Ist das nicht ein Hinweis für dich und für mich heute? Mal dieses traditionelle Denken, dieses religiöse Art, die wir in uns noch haben, so muss man das machen. Und wenn mal irgendwas Außergewöhnliches kommt, dann machen wir auf einmal Stopp. Nee, das kann es nicht sein. Hören wir auf Gottes Stimme oder haben wir immer noch diese Menschenfurcht? Man kann sich denken, was Elia wohl von dieser Idee hielt. Aber wie gesagt, er diskutierte nicht mit Gott. Er gehorchte einfach. Und als er an das Stadttor kam, die 160 Kilometer passiert, alles wunderbar gelaufen, Gott hat ihn geschützt, hat ihn auch noch versorgt. So, er ist am Ziel. Als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Na und? Einmal gab es ja in Zapat ganz bestimmt viele Witwen. Jetzt musste ja eigentlich Elia jetzt noch rausfinden, welche Witwe das jetzt war. Es war nicht so, dass Gott ihm die Adresse gegeben hat, Navi eingegeben und so weiter. So, zack, zack, jetzt stehen wir vor der Haustür, wunderbar, jetzt weiß ich, das ist sie hier. Und er sagt ihm auch nichts, welche Witwe das ist. Nur der nächste Schritt, geh nach Zapat, ich habe da eine Witwe befohlen. Fertig, und Gott schweigt und sagt nichts mehr. Nur um eine Witwe zu erkennen erstmal, war das eigentlich auch nicht schwierig, weil man konnte sie an der Kleidung erkennen. Da können wir auch in der Schrift lesen, dass die Frauen konnte man erkennen, ob sie verheiratet waren, ob sie eine Witwe waren, die haben da eine andere Kleidung gehabt, oder ob sie eine Hure waren, das konnte man auch sehen, das war ersichtlich, was für Frauen das waren. Und als er an das Stadttor kam, da konnte er das schon mal erstmal ganz klar sehen, das ist eine Witwe. Er fängt auch sofort an. Und da staunen wir über das Timing, was Gott da eigentlich, wie Gott das Ganze führt. Ne? Die Frau muss in dem Augenblick gerade rauskommen und Holz sammeln. Und der Elia muss genau hinkommen. Weil es ging ja da um Tage, das war immer sehr viel mehr Zeit, nicht so wie heute. Ja? Das ist genau Punkt, so kommt der Bus an. Ne? Nee, nee. Nun, jetzt wendet Elia eine Methode an, was vielleicht der Eliasar damals machte, als er für eine Frau für Isaac suchte. Ich werde mal sie ansprechen, ob sie mir Wasser gibt zu trinken. Und wenn sie sagt, dass sie auch die Kamele trinken wird, dann ist das ein Zeichen von dir. Aber diese Zeichen, die waren immer mit verbunden mit dem eigentlichen Auftrag, mit dem eigentlichen, was für eine Frau das damals sein musste. Ja? Also wenn die Frau damals, die Rebekka, würde die ganze Kamele sofort, dann hat sie einmal gezeigt die Gastfreundschaft, sie ist freundlich, sie ist arbeitsam, sie ist nicht faul. Oh, diese ganzen Eigenschaften sind schon mal auf einen Schlag so wunderbar, passt. Auch hier hat das mit dem Auftrag zu tun. Der Elia wird ja versorgt und die Grundnahrung war Wasser und Brot. Also fange ich mit Wasser an. Gibst du mir mal ein bisschen Wasser zu trinken? Klar war er auch durstig, gar keine Frage. Aber gleichzeitig wollte er jetzt testen, ist das jetzt diese Witwe oder eben nicht? Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Und die Witwe, woher kann sie das erkennen, ob das jetzt dieser Prophet ist? Hat sie davor eine Vision gehabt von Gott? Hat Gott zu ihr laut irgendwie gesprochen oder einen Engel geschickt? Wissen wir nicht. Aber wenn Gott sagt, ich habe sie beauftragt, dich zu versorgen, dann hat er auf irgendeine Art und Weise zu ihr gesprochen und sie hat es gewusst, dass ein Prophet kommen wird. Nur wann? Das wusste sie nicht. Was war das überhaupt für eine Frau? Und warum suchte sie Gott? Suchte sich Gott genau diese Frau aus? Nun, wie gesagt, den wahren Gott kannte sie nicht. Aber ehrlich und suchend war diese Frau auf jeden Fall. Sie suchte nach der Wahrheit. Sie war ja eine Götzenanbeterin, das ist richtig. Sie wohnte da und kannte auch den lebendigen Gott nicht, aber sie suchte nach der Wahrheit. Das war in ihrem Herzen drin. Warum ich das behaupte? Weil es im 24. Vers zum Vorschein kommt. Zum Schluss dieses Kapitels können wir das lesen, da wollen wir jetzt überhaupt nicht darauf eingehen. Nur diesen einen Gedanken. Nun erkenne ich, sagt diese Frau, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Sie hat gesucht nach dieser Wahrheit. Und der, der sucht, hat Gott selbst gesagt, der findet. Sicherlich hat sie darüber gehört, woher diese Dürre kommt, oder meinen wir nicht? Natürlich. Die Kommunikation war damals genauso wie heute, nur nicht so schnell. Die Leute fuhren hin und da, die wanderten hier und da und die Informationen wurden weitergetragen und so weiter. Vor allem, wenn die Isabel aus Sidon kam, dann ist die Information auch ganz schnell nach Sidon gekommen, was da sich eigentlich abgespielt hat, dass da ein verrückter Prophet das angesagt hat und deshalb ist eine Dürre eingetreten. Und ich bin mir sicher, dass diese Frau es wusste, woher dieses kommt. Und das hat sie gerade imponiert. Sie hat sich Gedanken gemacht darüber. Ich versuche zwischen den Zeilen zu lesen. Was muss das für ein Gott sein? Ist das der wahre Gott? Wir beten lebenlang diesen Baal an und das tut sich eigentlich nicht wirklich was. Das hat sie festgestellt, das war eine sehr kluge Frau. Und da sagt ein Prophet ein Wort und schon kehrt das ein, was er sagt. Da ist doch was dahinter. Diese Frau war eine Suchende. Sie wollte die Wahrheit wissen. Und solche lässt Gott niemals im Stich. Gott sagt ganz klar, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Und wenn die Menschen sich Gedanken machen über ihre Ewigkeit, über das, was mit ihnen passiert, wozu bin ich hier, wohin gehe ich hin? Ich möchte die Wahrheit wissen, selbst wenn ich auch von Gott nie was gehört habe. Gott offenbart sich und Gott wird einen Weg finden, um diesen Menschen von sich oder ihn in Kenntnis zu setzen. Nun, als Elia sie um Wasser bittet, unterbricht sie ihre Arbeit und geht. Ich glaube nicht, dass sie in diesem Augenblick was geahnt hat. Sie war einfach eine gastfreundliche Frau. Sie könnte auch sagen, weißt du was, Wasser gibt sowieso knapp momentan. Geh weiter. Nein, sie ist und bleibt gastfreundlich, egal wie dreckig es ihr geht. Sie steht auf und geht, um diesem Wanderer Wasser zu geben. Aber jetzt kommt's. Vers 11. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir doch auch ein bisschen Brot mit. Jetzt geht Elia aufs Ganze. Aha, Wasser geht sie schon mal holen. Das ist schon ein Zeichen. Nicht überall habe ich Wasser bekommen, wo ich gebeten habe vielleicht. Aber die steht auf und geht. Ist das sie? Also, ich muss auch noch um Brot bitten. Jetzt ist es schwieriger. Bring mir auch noch ein bisschen Brot mit. Jetzt bleibt sie stehen. Und das ist wie ein Stich ins Herz. Wie bitte? Spätestens in diesem Moment erkennt sie, das ist dieser Prophet. Denn sie sagt, so wahr der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir essen und danach sterben. Wie viel Verzweiflung, wie viel Traurigkeit, wie viel Mut und Hoffnungslosigkeit, ja Angst ist zu hören in ihren Worten, nicht wahr? Den Lebenskampf aufgegeben. Sie sieht nur noch den Tod vor sich. Womöglich, als Gott zu ihr gesprochen hat damals, dass sie einen Propheten versorgen soll, waren ihre Vorratskammern noch voll. Na, wenn nicht voll, dann war auf jeden Fall noch vieles drin, dass sie jemanden noch versorgen könnte. Das steht nicht drin hier. Aber dann ist es leicht zu sagen, ja, Herr, ich versorge jemanden. Aber die Vorräte gingen alle täglich zur Neige. Und der Prophet kam und kam nicht. Und genau in dem Augenblick, da sie nichts mehr hat, nur eine Handvoll Mehl, wo diese Verzweiflung sich breit machte, da steht auf einmal dieser Prophet. Ich kann mir vorstellen, dass davor die Frau schon in Verzweiflung kam und sagte, es war wahrscheinlich eine Illusion, das, was ich da vielleicht geträumt habe, weiß ich nicht, was das war, was ich mir da gedacht habe, keine Ahnung. Aber jetzt sieht sie das in der Tat, der steht plötzlich vor ihr. Aber was jetzt? Ich habe ja nichts mehr. So wahr der Herr, dein Gott lebt. Sie gehört nicht zu diesem Gott und auch nicht zu diesem Volk. Aber sie glaubt an ihn. Und als sie diese Worte sagt, die exakt mit den Worten, die Elia zu Ahab gesagt hatte, übereinstimmen, wo er die Hungersnot angekündigt hat, erkennt auch Elia das. Das ist die Frau, das ist die Witwe, der Gott geboten hat, mich zu versorgen. Gleichzeitig sieht Elia auch, was in ihren Augen vorgeht. Er sieht diese Traurigkeit und diese Hoffnungslosigkeit. Und Elia spricht hier Worte aus, die so wunderbar sind. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ach, das waren jetzt keine Worte aus unserem Mund eines Menschen. Wie oft sagen wir, ach, hab keine Angst, fürchte dich doch nicht, das wird schon alles gut. Ja, komm, das ist ein Mensch, spricht hier. Wenn Gott ausspricht, fürchte dich nicht, dann hat er immer noch dahinter eine Verheißung. Ich habe mal nachgeguckt so in der Bibel, diesen Satz, fürchte dich nicht, wenn Gott das spricht, was eigentlich dahinter immer steht. Und das ist fast immer eine Verheißung dahinter, denn euch ist heute der Heiland geboren. Fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir alle Zeit. Und auch hier sehen wir in diesem Text, ja, fürchte dich nicht, sagt er, geh hin und mache es, wie du gesagt hast. Und im Vers 14, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Denn, merken wir, er spricht, dass der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden. Diese Witwe sieht in diesen Worten auf einmal Licht. Nein, das waren nicht Elias Worte. Das waren die Worte des Herrn. Denn sie befolgte diesem, was Elia sagt. Sie geht, obwohl es eigentlich menschlich gesehen unmöglich war, eine Handvoll Mehl für 3 Personen. Und dann auch bring mal erstmal noch mir. Oh, das ist ein gewaltiger Gedanke. Der Herr sagt erstmal mir. Gott stellt uns auf Probe. Er will uns immer wieder unseren Mut probieren. Wie stehen wir zu Gott? Sind wir bereit, als erstes ihm zu geben? Das ist wahres Vertrauen. Und das erwartet Gott die ganze Zeit von seinem Volk. Sein Volk hat so viele Beweise. Diese Frau dagegen keine. Sie ist im Heidentum. Sie ist im Götzendienst aufgewachsen und hat festgestellt, dass diese nichts bewirken können, haben wir schon am Anfang gesagt. So viele Opfer dem Baal gebracht und da sagt ein Prophet nur ein Wort und schon geschieht das. Was für ein Glaube, ihr Lieben. War die Frau, die viele Jahre später zu Jesus kam, habe ich mir gedacht, nicht zufällig, oder die Tochter gesund gemacht hat, war das nicht auch ein Nachkommen dieser Witwe? Denn sie war aus Sidon, können wir uns erinnern. Oder die Weisen aus dem Morgenland. Die hatten nicht viel Informationen. Und doch haben sie gewartet und sie kamen. Und sein Volk hat so viele Beweise gehabt. Und doch haben sie an ihn nicht geglaubt. Sie haben ihm nicht vertraut. Die Frage nun, wie viel gibst du und ich diesem Gott, an den wir glauben? An deiner Zeit, an deiner Begabung, geistliche und materielle Güter, sprich Auto, Haus, Essen, Geld, Familie und so weiter. Wisst ihr, wie ich glücklich war, als damals die Freizeit der Teenie-Jungscha war und Martin damals in die Gruppe geschrieben hat, mein Auto ist gerade kaputt gegangen, ist nicht mehr fahrbereit. Würde jemand sein Auto zur Verfügung stellen für die Freizeit? Und da kamen auf einmal einer nach dem anderen, du kannst meins haben, kannst meins haben, kannst meins haben. Wie habe ich mich darüber gefreut? Das Auto ist nicht meins, das gehört dem Herrn. Und wenn der Herr es braucht, hier, stelle ich das zur Verfügung. Ja? Wenn wir es abgeben, das klingt vielleicht nach Verluste. Ich habe diese Tage sehr viel mit einem Arbeitskollege bei mir auf Arbeit gerade über dieses diskutiert. Und er rechnet so menschlich, sagt der Willi, das kann doch nicht sein, wenn ich schon sowieso am Limit bin und so weiter. Und dann gebe ich jetzt noch das Zehntel für den Herrn. Oder spende etwas weg. Das kann doch nicht funktionieren, wenn ich schon nicht weiß, wie ich eigentlich von einem Monat in den anderen reinkomme. Was musste denn diese Frau hier sagen? Wo sie nur eine Handvoll Mehl hat und ein bisschen Öl, das war alles. Was sollte sie sagen? Erst recht konnte sie damit argumentieren, tut mir leid, Elia, es geht nicht. Vielleicht gehst du zu den Nachbarn, vielleicht gehst du irgendwo hin, wie auch immer. Nein, sie ging und sie setzte Gott auf Probe. Das hat mit Vertrauen zu tun. Matthäus Kapitel 16, 25, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und wer aber sein Leben verlieren um meinetwillen, der wird es finden. Was das für eine Rechnung? Und genau hier hat es mit Vertrauen zu tun. Indem ich hingebe, wo ich quasi menschlich gesehen nur Verluste mache, dann schaltet Gott ein. Denn seine Rechnung ist ganz anders. Wir sind immer noch beim Punkt, wie kann ich praktisch Gott erleben? Wir können klug reden, immer. Wir geben vielleicht das ab, was wir uns, ja, was uns übrig da vom Tisch runterfällt. Aber können wir mal Gott vertrauen und sagen, Herr, ich gebe jetzt völlig das hin, das Letzte? So wie Jakob eben gesagt hat, er hat sich viel angesammelt und auf einmal hat er alles verloren. Das ist die menschliche Rechnung. Aber jetzt lebt er nach einer göttlichen Rechnung. Das, was er hat, das gibt er dem Herrn. Und wisst ihr, wie viel Segen daraus sprudelt? Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hat. Und er aß und sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger. Nach dem Wort des Herrn, das ihr durch Elia geredet hatte. Nun, der Vorrat der Frau, nehmen wir mal, das waren 100%, ja? Wollen wir eine kleine Rechnung machen, was er besaß. Ihr Leben und das Leben ihres Sohnes etwas zu verlängern, 100%. Nun soll sie von diesem etwas abgeben. Menschlich gesehen total unrealistisch, unvernünftig, würden wir sagen, und sogar unklug, ja dumm, sowas macht man nicht. Sie riskiert es aber. Wie viel Prozent sie abgegeben hat, wissen wir nicht. Aber wir nehmen mal an 10%. 10% hat sie abgegeben. Ja? So, nach menschlicher Rechnung 100% minus 10% sind 90%. 90% gleich ist Verlust. Ist doch klar. 90 ist weniger als 100. Ne? Braucht man nicht drüber nachdenken. So, Gott sagt aber, meine Rechnung sieht anders aus. 100% minus 10% gleich 90% plus Gottes Segen. Und das hat mit Vertrauen zu tun. Das Ergebnis in diesem Fall, ich habe es natürlich so ungefähr geschätzt, denn wenn Elia bei dieser Frau noch 2,5 Jahre gelebt hat, wenn er 1 Jahr am Bach Krit war, dann musste er noch 2,5 Jahre bei dieser Frau leben. Und dann musste noch gesät werden, dann kam erst der Regen. Ne? Da muss noch erst mal gesät werden, da musste erst gewartet, bis die Ernte kommt und so weiter, bis man dann eben wieder dreschen kann und mahlen und Mehl machen und so weiter. Ja? Das ist, nehmen wir mal noch mal ein halbes Jahr. So, dann waren das 3 Jahre. Ich habe diese 3 Jahre genommen ungefähr. Und habe dann die 3 Köpfe genommen, das war ja die Witwe, das war der Sohn und das war der Elia. Wir haben ja alle gegessen. Und da steht auch noch interessanterweise mit dem ganzen Haus. Wie viele da noch drin waren im Haus, weiß ich nicht. Das weiß keiner. Aber es waren noch welche dabei. Und die haben alle gegessen. Und das ging nicht aus. Ergebnis? 220.000%. Circa. Das ist Gottes Rechnung. Ja, viele denken, wenn ich jetzt 10% abgebe, dann muss am Ende des Monats muss mindestens schon mal 100% dazukommen. Denn Gott hat gesagt, ich werde ja meine Fenster aufmachen. Und dann warten die Leute so, jetzt habe ich so viel gespendet, jetzt muss ungefähr in meiner Kasse dann eben reinklingeln und so weiter. Und dass ich doch reich werde, ja, und so. Und da kann ich mir ja bald ein Auto kaufen. Nein, hier sehen wir das auch nicht. Ihr Lieben, Jesus hat nach wie vor gesagt, es ist schwer, einem Reichen in das Reich Gottes zu kommen. Deshalb wollen wir nicht danach streben. Das ist sehr vergänglich. Aber eins steht fest. Dass diese Frau wurde versorgt, täglich, immer wieder. Dieser Topf, der war nicht am Überfließen, aber der wurde auch nie leer. Gott hat uns verheißen zu versorgen, jeden Tag aufs Neue. Nicht von ungefähr steht das im Gebet, was Jesus gesagt hat, Vater unser, wir kennen ja das. Ja? Unser täglich Brot gib uns für das ganze Jahr. Schläft ihr schon? Einige nicken. Nein, schütteln mit dem Kopf. Wie steht's denn da? Täglich. Unser täglich Brot gib uns heute. Nicht für morgen. Wir brauchen nicht für morgen Sorgen. Ihr Lieben, und dahin zu kommen, müssen wir es wagen. Es hat mit einem Wagnis zu tun. Viele, die die Telefonnummer von Steffi haben und Thomas, ja, die haben das ja gesehen da, jetzt im Status und so weiter, wo der diese so verrückt der ist und so springt er dann in die Tiefe so rein und so, ne? Dieses Freifallspringen und so, ne? So. Unsere Tochter hat das auch mal gemacht. Ich habe gesagt, ne. Naja, gut. Aber das ist ein wunderbares Bild, dachte ich. Ist das nicht so, dass ich das wage, in die Tiefe zu springen? Ich wage es mit Gott, der mir das zusichert. Ja, ich werde dich versorgen, aber wage es mal. Gib mal von dem, was du hast, das ab. Wage den Glaubensschritt in Gottes Hand. Und nicht theoretisch. Wollen aufhören, theoretisch darüber zu sprechen und zu diskutieren. Wollen anfangen, mal zu geben. Zu geben überall, wo der Herr uns gebrauchen möchte. Gott segne es, uns im Nachdenken.